SRF 2 Kultur. Kontext mit Bernard Senn.
Wo bewahren Sie Ihren Pass auf, wenn Sie einen haben? Und hat er einen Chip? Und sind darauf Ihre biometrischen Daten gespeichert? Aber was sind das überhaupt, biometrische Daten? Und wären Sie eventuell damit einverstanden, wenn diese Daten noch um einige weitere Informationen zu Ihrer Person angereichert würden? Sich ausweisen zu können, seine eigene Identität verbrieft zu haben, das ist ziemlich zentral in unserem Alltag. Wir haben Bank- und Identitätskarten, Zugangsbadges, Halbtagsabonnemente und Impfausweise. Die zugehörigen Daten sind gespeichert, mal elektronisch, mal auf Papier oder Karton und immer häufiger direkt im Mobiltelefon. Wer aber sammelt unsere Identitätsmerkmale? Wo und warum werden sie gespeichert? Mit anderen Worten, wer garantiert offiziell, dass ich wirklich ich bin? Genau um diese Fragen geht es heute hier in Kontext und um die sogenannte E-ID, die elektronische Identität. Wir sprechen darüber mit Nationalrätin Sibel Arslan später in der Sendung, denn Sibel Arslan befasst sich in diversen Arbeitsgruppen und Kommissionen schon lange mit dem Thema. Und in dieses Gespräch involviert ist dann auch der Autor dieser Sendung, Michael Sennhauser. Von was aber sprechen wir überhaupt, wenn wir von elektronischer Identität reden? In den folgenden 25 Minuten gibt uns unser freier Mitarbeiter Thomas Kruchem eine Übersicht zum Stand der Dinge. Zur Frage also, wer was wo plant auf der Welt. Zur Frage aber auch, wozu wir eine elektronische Identität überhaupt brauchen und wo dabei Fallstricke und Gefahren lauern.
Ich verhafte Sie wegen des zukünftigen Mordes an Sarah Marx.
Die Zukunft ist vorhersehbar.
Wir verhaften Personen, die nichts verbrochen haben. Noch nicht.
Das System irrt sich nie.
Washington DC im Jahre 2054. Die staatliche Überwachung der Menschen mithilfe des Internets ist derart fortgeschritten, dass sich ihr Verhalten voraussagen lässt. Im Film Minority Report gibt es keine Verbrechen mehr, weil der Staat potenzielle Täter vor der Tat eliminiert. Das wird zum Problem für den von Tom Cruise verkörperten Polizisten John Anderton, als ein Algorithmus voraussagt, er werde in den nächsten 36 Stunden einen Menschen ermorden. Reine Science Fiction? Nicht unbedingt, sagen Experten. Im Internet seien bereits so viele Daten über uns gespeichert, dass sich ein Großteil unseres Lebens analysieren und voraussagen lasse. Zum Beispiel unser Kaufverhalten. Regierungen weltweit erstellen aus früher verstreut gespeicherten Daten zentral gespeicherte digitale Identitäten für jeden Bürger. Noch viel weiter geht eine global operierende Allianz aus mächtigen öffentlichen und privaten Akteuren. Sie arbeitet an einer transnationalen digitalen Identität für jeden Menschen. Diese soll möglichst alle über ihn existierenden Daten umfassen. Nur noch auf biometrischer Basis, mit Gesicht, Iris, Fingerabdruck, sollen wir uns ausweisen und auf Anforderungen Daten freigeben. Das Versprechen: Über jede Freigabe unserer Daten entscheiden wir selbst. Augenwischerei, sagen Kritiker. Das Konzept transnationaler digitaler Identität bahne den Weg in die totale und globale Überwachung. Identität ist, was uns einzigartig macht. Ein komplexer und unscharfer Begriff mit philosophischen, religiösen, psychologischen, sozialen und ethischen Dimensionen. Im Alltag geht es primär um Aspekte unserer Identität, die im öffentlichen Leben wichtig sind. Wie heißen wir? Wo und wann sind wir geboren? Wer sind unsere Eltern? Welche Ausbildung, welchen Finanzhintergrund, welche Impfungen haben wir? Wo wohnen wir? Sind wir wegen einer Straftat verurteilt? Es gibt einen Gegenpol zu unserem öffentlichen Leben, unsere Privatsphäre. Es geht um private Aspekte unserer Identität, um unseren Körper und unsere Gesundheit, um Interessen und Freundschaften, Gedanken, Gefühle und Sexualität. Unsere Privatsphäre ist der Raum, in dem wir unsere Persönlichkeit frei entfalten dürfen. ein von Verfassungen weltweit geschützter Raum, über den andere nur das erfahren sollen, was wir ihnen freiwillig mitteilen. Aus gutem Grund. Je mehr Privatsphäre wir preisgeben, desto besser können uns andere beurteilen, manipulieren und unter Druck setzen. Kurz, weniger Privatsphäre heißt weniger Freiheit. Der naiv gelassene Spruch »Ich habe nichts zu verbergen« spielt folglich den Datenkraken dieser Welt in die Hände. Sie verdienen ihr Geld damit, dass wir über Smartphone, Fitness-Tracker, die Blackbox im Auto oder Amazons Alexa persönlichste Daten freiwillig preisgeben. Das Management von Identität sei weltweit bis heute völlig unzureichend, sagt Dakota Grüner, Leiterin der Organisation ID 2020 in New York City. 250 Millionen Kinder hätten keine Geburtsurkunde, Millionen Flüchtlinge keine Papiere. Im Internet herrsche ein Wildwuchs virtueller Identitäten, den Online-Betrüger und Kinderschänder nach Kräften nutzten. Und der gesetzestreue Bürger leide unter unnötigen Kontrollen. Der Mangel an effizienter Identitätskontrolle kostet die Welt dreistellige Milliardenbeträge jährlich.
ID 2020 believes that the future can be different. This public-private partnership is dedicated to solving.
Das will ID 2020 ändern. Eine Allianz von Hightech-Konzernen wie Microsoft und Accenture, der Rockefeller-Stiftung, großer Hilfsorganisationen wie Mercy Corps, CARE und der von der Gates-Stiftung finanzierten Impfallianz Gavi. Enger Kooperationspartner sei auch das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR, berichtet Dakota Grüner.
Identität ist ein Menschenrecht. Wir alle müssen beweisen können, wer wir sind. Jeder siebte Mensch weltweit kann aber nicht nachweisen, wer er ist. Er oder sie ist deshalb weitgehend ausgeschlossen vom Gesundheits-, Schul- und Bankenwesen. Zugleich schlagen auch wir Privilegierten uns im Internet mit zahllosen Benutzernamen und Passwörtern herum. Weil wir nicht nachweisen können, wer wir sind, bleiben unsere Online-Transaktionen risikobehaftet. All diese Probleme löst unser Konzept einer transnationalen digitalen Identität. Es schützt überdies unsere persönlichen Daten, die wir stets mit uns tragen und über die allein wir verfügen.
Transnationale digitale Identität. Eine Sammlung von Daten über uns, gespeichert mit modernster Blockchain-Technologie. Eine Blockchain ist ein zugleich auf zahllosen Servern weltweit liegendes Kontobuch im Internet, das Daten unter Pseudonym und verschlüsselt speichert. Fälschung, Manipulation und Löschung der Daten sind nach heutigem Stand der Technik nicht möglich. Denn jede Eintragung baut auf dem Bestehenden auf. Diese sichere Technologie, die auch der Handel mit Bitcoins, virtuellem Geld, nutzt, sei ideal geeignet für das Anliegen von ID 2020, erklärt Dakota Grüner.
Wir denken bei der digitalen Identität an eine Sammlung von Dokumenten und anderen Informationen zur Person. Der Einzelne kann dann bestimmte Eigenschaften glaubhaft belegen. Er kann zum Beispiel sein Hochschuldiplom herzeigen, einen Impfnachweis, einen Beleg für seine Kreditwürdigkeit oder Informationen über seine Berufstätigkeit.
Wie die US-Regierung zeigt sich auch die EU-Kommission angetan vom Projekt einer digitalen Identität, die allen Menschen offen steht. Von einem Projekt, das Schluss mache mit den zahllosen virtuellen Identitäten im Netz, mit Online-Betrug und Kinderschändung. Ihre weitreichenden Vorstellungen von digitaler Identität umriss die EU 2019 in einem Bericht ihres EU-Blockchain-Observatory.
Wenn wir digitale Identität sagen, müssen wir das verstehen als die Summe aller Attribute, die über uns in der digitalen Welt existieren. Eine laufend wachsende und sich ergänzende Sammlung von Datenpunkten. Das können wichtige Dokumente sein, aber auch ein Account bei einer sozialen Medienplattform, die Geschichte unserer Einkäufe im Onlinehandel oder Aussagen von Freunden und Kolleginnen. Da gibt es wirklich keinerlei Grenze.
Über all die Daten jedoch soll anders als in vielen nationalen Systemen, jeder Mensch selbst verfügen, betont Dakota Grüner. Will eine Bank, ein Vermieter oder ein Grenzbeamter Details über ihn wissen, soll er mittels einer Smartphone-App nur die Informationen freigeben, die er freigeben will. Alles andere bleibe verborgen. Self-Sovereign Identity, selbstverwaltete Identität, heißt das Schlagwort dafür. ID 2020s Projekt digitaler Identität startet zunächst als Vision und Rahmenkonzept. In diesem Rahmen sollen Regierungen, Organisationen und Unternehmen eigene Projekte entwickeln, die später zusammenwachsen sollen, erklärt Grüner.
The Known Traveler Digital Identity, or KTDI, is a public-private collaboration that enhances security efforts.
Ein Beispiel, das Projekt Known Traveler Digital Identity, digitale Identität des bekannten Reisenden, kurz KTDI. Es soll weltweites Reisen ohne Papiere ermöglichen. An diesem Projekt des Weltwirtschaftsforums sind die Regierungen Kanadas und der Niederlande beteiligt, Luftlinien, Flughafenverwaltungen, Hotels, Kreditkarten wie Mietwagenfirmen und als Technologielieferant der multinationale Accenture-Konzern. Wie bei allen Projekten digitaler Identität lässt, wer mitmacht, zunächst seine biometrischen Daten speichern. Vor allem sein Gesicht, damit er an Checkpoints auch erkannt wird. Der mit KTDI Reisende stelle zudem als vertrauensbildende Maßnahme persönliche Daten zur Verfügung, erklärt Christoph Wolf, der Leiter des Projekts.
Die entscheidenden Bereiche sind natürlich, wer man ist und wo man lebt und Dinge dieser Art. Die vergangene Reise-History oder Kreditkarten-History, die kann auf der Blockchain gespeichert sein. Also wenn also dieses System gewisse Zeit im Schwung ist und benutzt wird, sind ja auch vergangene Grenzübertritte gespeichert. Und damit steigt natürlich die Glaubwürdigkeit, weil man halt mehr validierte Daten zur Verfügung stellen kann.
Wer bei KTDI mitmache, auf den wartet das Erlebnis einer überaus angenehmen Reise, verspricht Wolf. Am Flughafen, beim Abholen des Mietwagens, im Hotel.
Wenn dann der Reisende ankommt und er kann sich ausweisen durch seine Biometrie, also durch sein Gesicht, ne, dann fließen im Hintergrund diese Informationen zusammen und der Reisende wird in 99% der Fällen als vertrauenswürdig eingestuft und er kann dann ohne in der Schlange zu stehen oder ohne kontrolliert zu werden, dann den entsprechenden Checkpoint überschreiten.
Anfang 2021 startet ein KTDI-Pilotprojekt. Passfreies Reisen zwischen Kanada und den Niederlanden. Die Organisation ID 2020 selbst versorgt dabei hilflose Menschen in Entwicklungsländern mit einer digitalen Identität. Von Flüchtlingen aus Myanmar in thailändischen Lagern zum Beispiel werden das Gesicht, die Iris und die Fingerabdrücke registriert.
Wir haben dort die Gesundheitsgeschichte der Flüchtlinge digitalisiert. Tauchen die jetzt bei einer der 4 Gesundheitsstationen auf, weiß das Personal sofort, was los ist. In einem zweiten Schritt versorgen wir die Flüchtlinge nun mit digitalen Nachweisen über die Ausbildung, die sie im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsprogrammen erhalten haben.
Ihre neue digitale Identität, gefüllt mit wichtigen Dokumenten, solle den Flüchtlingen helfen, ihr Leben nach dem Aufenthalt im Lager auf solide Füße zu stellen, sagt Dakota Grüner. Ein weiteres Projekt betreibt ID 2020 in Bangladesch.
The project in Bangladesh is a project that we're doing with the government of Bangladesh and Gavi.
Das Projekt in Bangladesch, das wir mit der Regierung und der Impfallianz Gavi betreiben, dreht sich um digitale Impfnachweise und digitale Identität. In Bangladesch erhalten bis heute nur 20% aller Kinder eine Geburtsurkunde. Zugleich aber werden fast alle Kinder gegen Krankheiten geimpft. Das brachte uns auf die Idee, die beiden Dinge miteinander zu verknüpfen. Einerseits stärken wir so das Impfsystem, indem wir einen digitalen Impfnachweis einführen. Andererseits nutzen wir die Digitalisierung des Impfsystems, um eine digitale Identität für die Kinder aufzubauen.
Der Impfnachweis als Einstieg in die biometrisch basierte digitale Identität. Diese ihrem Anliegen höchst dienliche Idee verfolgt ID 2020 auch in anderem Zusammenhang.
When you think about
Was die Corona-Pandemie angeht, wollen wir alle möglichst schnell unser normales Leben wieder aufnehmen. Das jedoch hängt entscheidend davon ab, ob wir einen Corona-Test oder in Zukunft eine Impfung nachweisen können.
Eventually, what we'll have to have is certificates of who's a vaccinated person, because
der Nachweis einer Corona-Impfung müsse Voraussetzung werden für grenzüberschreitendes Reisen, fordert ID2020-Partner Bill Gates am 24. März 2020 in einem Interview mit dem Online-Medium TED Conferences. Und der Impfnachweis müsse zuverlässig sein, damit nicht unnötig Menschenleben gefährdet werden. Kein Papier, das man verlieren oder fälschen könne, nein, ein digitaler Impfnachweis auf biometrischer Basis. Die Kamera der Grenzbehörde oder auch am Eingang des Fußballstadions erkennt an meinem Gesicht, ob ich geimpft bin. Die Pandemie würde so viel von ihrem Schrecken verlieren, hofft Dakota Grüner. Und die Corona-Impfung eröffne eine einzigartige Gelegenheit, in die digitale Identität für Milliarden Menschen einzusteigen. Schöne neue Welt. Wir reisen komfortabler, bisher Ausgeschlossene erhalten Zugang zu sozialer Grundversorgung, Behörden brauchen weniger Papier, Zeit und Sicherheitspersonal. Doch wie sieht die andere Seite der Medaille aus? Welche Auswirkungen hätte eine transnationale digitale Identität auf den Schutz unserer persönlichsten Daten? Inwieweit würde sie engmaschigere Kontrolle und Überwachung ermöglichen? Ein prüfender Blick enthüllt Beunruhigendes unter gleich 7 Aspekten.
Erstens.
Nach der EU-Datenschutzgrundverordnung dürfen persönliche Daten nur in minimal nötigem Umfang erhoben und verarbeitet werden, und zwar ausschließlich für genau spezifizierte Zwecke. Die von ID2020-Akteuren geplante und von der EU-Kommission unterstützte Sammlung und Speicherung umfassender Daten über uns zu allgemeinen Verwaltungszwecken widerspricht dieser Vorschrift diametral.
Zweitens.
Laut Datenschutzgrundverordnung müssen gespeicherte persönliche Daten gelöscht werden, sobald der spezifische Zweck ihrer Erhebung entfällt oder Betroffene ihre freiwillige Zustimmung zur Speicherung widerrufen. Löschen aber geht nicht auf einer Blockchain, weil dort alle Einträge aufeinander aufbauen. Auch die Zuweisung einer neuen Identität für Opfer von Verfolgung, Kronzeugen oder enttarnte Geheimagenten ist nicht möglich.
Drittens.
Laut Datenschutzgrundverordnung haftet eine verantwortliche Instanz für den vorschriftsgemäßen Umgang mit persönlichen Daten. Eine solche verantwortliche Instanz jedoch gibt es bei einer Blockchain-basierten Datenverarbeitung nicht. Nur den einmal in Gang gesetzten Automatismus, den keine Einzelinstanz kontrollieren kann.
Viertens.
Die beim Aufbau digitaler Identitäten anfallenden biometrischen Daten werden als Rohstoff für die Nutzung und Weiterentwicklung von Gesichtserkennungssystemen genutzt. Solche Überwachungssysteme, die immer besser werden, gehören in chinesischen Städten bereits zum Alltag, in Großbritannien bald wohl auch. Das deutsche Innenministerium experimentiert an Berliner Bahnhöfen damit. Von einer Zustimmung betroffener Menschen, die zum Beispiel die EU-Datenschutzgrundverordnung vorsieht, ist aber in keinem der genannten Fälle etwas bekannt, was auch Dakota Grüner von ID 2020 Sorgen bereitet.
Sehr wichtig beim Umgang mit biometrischen Daten ist, dass die betroffenen Menschen zustimmen. Das halte ich für ein Gebot der Ethik. Und es bereitet uns große Kopfschmerzen, dass Menschen mithilfe von Gesichtserkennungstechnologie überwacht werden, ohne ihre aktive Zustimmung.
Fünftens.
ID 2020s Konzept digitaler Identität sieht vor, dass wir für fragende Instanzen stets nur die Informationen freigeben, die sie brauchen und die wir freigeben wollen. Das sei unrealistisch, meint Tom Fischer, Datenschutzaktivist der Organisation Privacy International in London.
be able to selectively disclose pieces of information about ourselves.
Selektiv Informationen über uns freigeben zu können, klingt gut, in der Theorie. Völlig ausgeblendet wird dabei aber das Machtgefälle bei fast jeder Identitätsprüfung. Will mein Arbeitgeber ein Dokument von mir, ein Grenzbeamter oder mein Vermieter, dann kann ich wohl kaum Nein sagen.
Sechstens.
Um Willkür von Unternehmen und Behörden weltweit beim Umgang mit transnationaler digitaler Identität zu vermeiden, müsste es klare Regeln geben. Jede Instanz müsste wissen, was sie fragen darf. Die Antworten müssten eventuell sogar automatisiert erfolgen, damit Befragte weder versehentlich noch unter Druck zu viel preisgeben. Eine Illusion, meint Dirk Fox, Inhaber eines IT-Sicherheitsunternehmens im deutschen Karlsruhe. Interessen und Macht der Regierungen, die solchen Regeln zustimmen müssten, seien zu unterschiedlich. Die meisten Regierungen gierten nach Daten und erlebten Datenschutz als eher lästig. Auch deshalb habe der Europäische Gerichtshof mit Safe Harbor und Privacy Shield gleich zwei Datenschutzabkommen zwischen der EU und den USA für unwirksam erklärt. Tatsächlich werde der Markt, also die Bedürfnisse von Unternehmen, UN-Organisationen, Regierungen und Konsumenten, die Regeln transnationaler digitaler Identität formen.
Wir werden erleben und erleben das ja im Augenblick schon, dass im Grunde komplett vorbei an irgendwelchen inhaltlichen Diskussionen über Sinn und Unsinn von solchen Mechanismen, die einfach stattfinden. Das ist eigentlich das, was mir Kopfschmerzen bereitet, dass sozusagen die normative Kraft des Faktischen zuschlägt. Also sprich, irgendwann bestimmte Standards etabliert werden, bestimmte Verfahren etabliert werden, die dann einfach zu einem Fakt werden, den man als Verbraucher gar nicht mehr ignorieren kann, ohne sich von bestimmten Diensten auszuschließen.
Siebtens und letztens.
Die Blockchain mit unserer digitalen Identität werde sicher sein vor Hackern, versprechen die Initiatoren. Und auch keine Regierung werde per Hintertür unsere Daten absaugen können. Zweite Illusion, sagt Dirk Fox. Digitale Identität solle über Jahrzehnte die Daten unseres Lebens sammeln. Wer aber kenne schon heute die Hackertechniken des Jahres 2034 oder gar 2054? Und egal ob Blockchain oder veröffentlichter Quellcode,
jedes IT-System kann Hintertüren enthalten. In dem Moment, wo Daten irgendwo drin sind, können die Daten auch raus. Ganz banal. Und wir haben einen ganz, ganz klaren Trend in allen Industriestaaten, dass Nachrichtendienste sich zunehmend auch mit entsprechenden Gesetzen, Zugriffsberechtigungen auf diese Systeme organisieren. Ja, die Amerikaner vorneweg mit dem Cloud Act, der es ihnen erlaubt, sogar auf Daten zuzugreifen, die auf Servern amerikanischer Anbieter im Ausland stehen.
Böse neue Welt. Trotz der vernichtenden Bilanz aus menschen- und datenschutzrechtlicher Sicht schreitet das Großprojekt transnationaler digitaler Identität voran. Zu verlockend sind die Aussichten für Regierungen, Unternehmen und internationale Organisationen, ihre Arbeit effizienter zu gestalten. Auf Kosten von Datenschutz und Freiheit. Werden wir alle dies spüren, wenn vielleicht demnächst eine Corona-Impfkampagne, Gesichtserkennung auf freiwilliger Grundlage und eine Ausgrenzung Nicht-Geimpfter mit sich bringt? Das Netz aus kommerzieller und behördlicher Überwachung im Namen des digitalen Fortschritts wird zusehends dichter. An diesem Netz indes stricken zunächst einmal wir selbst, indem wir über all unsere Geräte Gigabyte um Gigabyte persönlicher Daten an alle möglichen Unternehmen schicken. Mit schwerwiegenden Konsequenzen, erklärt Dirk Fox.
Diese Daten sind verknüpft mit Zeitpunkten. Das heißt, aus diesen Spuren, die wir hinterlassen, ließe sich, wenn jemand Zugriff auf alle diese Daten hätte, inzwischen nahezu unser gesamtes tägliches Verhalten nachvollziehen. Jeder einzelne Schritt, jede Bewegung. Unser Auto protokolliert, wie laut wir das Radio gestellt haben, an welcher Stelle, zu welchem Zeitpunkt wir den Blinker setzen, das ließe sich korrelieren mit Ampelschaltungen. Das heißt, diese Informationen lassen sich zusammenfügen zu einem Gesamtbild unseres täglichen Tun und Lassens.
Sicherheitsexperte Dirk Fox blickt in eine vielleicht recht nahe Zukunft, in der die Betreiber digitaler Identität genügend Werkzeug in Händen halten, um uns alle umfassend zu überwachen. Und dann kämen, wie im Film Minority Report, Algorithmen zum Zuge, die unser Verhalten systematisch diagnostizieren und daraus Vorhersagen ableiten.
Stellen Sie sich vor, man misst jetzt auf einmal die Dauer, die ein Mensch einen Blick auf ein kleines Kind richtet. Und wenn er eine bestimmte Schwelle überschreitet, ist er auf einmal pädophil. Also die Gefahr ist unglaublich groß, dass auf einmal solche Zahlenindizien daraus zu herangezogen werden, Bewertungen über Menschen vorzunehmen und dann Voraussagen über deren Verhalten. Und damit rauben wir unserer Gesellschaft, unserer Welt ein ganz, ganz wesentliches Element, nämlich das der freien Entfaltung der eigenen Persönlichkeit. Und damit steuern wir in so etwas wie einen überwachten Staat hinein, ohne dass es ein Überwachungsstaat im klassischen Sinne ist.
Ein Staat, in dem Demokratie nur noch auf dem Papier existiert. Wird zum Beispiel ein Politiker unbequem, lassen sich jederzeit peinliche Daten hervorkramen, mit denen man ihn unter Druck setzen kann. Gerd Gigerenzer, Psychologieprofessor in Berlin, forscht zur Psychologie moderner Massenüberwachung. Ein Phänomen, das solche Überwachung begünstige, sei das sogenannte Paradoxon der Privatheit. Der Mensch gibt freiwillig intimste Informationen preis, obwohl ihm eigentlich seine Privatsphäre wichtig ist. Die erbittertsten Feinde der Freiheit sind die glücklichen Sklaven, zitiert Gigerenzer die österreichische Schriftstellerin Marie von Ebner-Eschenbach und erzählt vom Überwachungsstaat China. Dort sammelt die Regierung zurzeit die DNA aller männlichen Chinesen, um so Verbrechen wirksamer zu bekämpfen. Jeder Chinese, berichtet der Psychologieprofessor, habe heute einen sozialen Kreditwert, den künstliche Intelligenz aus über ihn vorhandenen Daten errechnet hat. Menschen mit einem schlechten Score dürfen nicht fliegen, ihre Kinder keine gute Schule besuchen.
Es wird auch schon berichtet aus China, dass viele Menschen nun ihre Freunde, die einen zu niedrigen sozialen Kreditwert haben, entfernen aus ihrem Freundeskreis und dass auch schon viele junge Menschen, wenn sie eine Bekanntschafts- oder Heiratsanzeige aufgeben, ihren sozialen Kreditwert dazu schreiben. Und wer das nicht tut, da stellt man sich dann Fragen. Das Interessante ist, dass nach den wenigen Studien, die es gibt, die Mehrzahl der Chinesen der Meinung sind, das ist gerecht. Ein gerechtes System. Denn die Guten werden belohnt und die Schlechten bestraft.
Die offenbar funktionierende chinesische Überwachungstechnologie kaufen inzwischen andere autoritär regierte Staaten, berichtet Gigerenzer. Und irgendwann könnten
wir in Westeuropa dastehen, umgeben von Ländern, die plötzlich blühen, wo sozial alle gleichgerichtet sind und auch funktionieren, weil sie sonst bestraft werden. Und dann ist die Frage, ob Demokratie diese Entwicklung, also diese digitale Autokratie, überlebt. Und insbesondere, ob sie überleben kann, wenn wir sehr viele Bürger haben, die eigentlich alles bevorzugen, was nur bequem ist. Ganz egal, wo uns das hinführt.
Peter Ibelherr, Referent für digitale Grundrechte der Giordano-Bruno-Stiftung in Berlin, betreibt einen Blog zu digitalen Menschenrechten. Im Gespräch vergleicht er die sich abzeichnende Überwachungsgesellschaft mit einem gläsernen Gefängnis. Die sternförmig angeordneten Zellentrakte mit gläsernen Türen, in der Mitte ein Wachturm mit verspiegelten Wänden. Wachtposten sind überflüssig. Immer mehr Menschen spürten den Druck kommerzieller und staatlicher Überwachung, meint Ibelherr. Nur der Rutsch in die überwachte Gesellschaft erfolge derart subtil und schleichend, das Bedrohliche der Digitalisierung sei in einem überaus komplexen Kontext derart schwer zu trennen vom zweifellos vorhandenen Nutzen, dass die Bürgerinnen und Bürger oft nicht wissen, was sie tun sollen. Und so gibt es wenige Datenschutzexperten wie Dirk Fox, die das Prinzip Löschen, Löschen, Löschen in zumindest einigen Köpfen verankern. Es gibt wenige hochqualifizierte Aktivisten, wie den Österreicher Max Schrems, der gleich zwei unzulängliche Datenschutzabkommen der EU mit den USA zu Fall brachte. Aber eine Massenbewegung für Datenschutz gibt es nicht. Peter Ibelherr setzt auf das Prinzip Hoffnung. Er hofft, dass wir nicht in die Überwachungsgesellschaft schlafwandeln. Er hofft, dass wir aufwachen, wenn wir uns demnächst auf eine äußerst gefährliche transnationale digitale Identität einlassen sollen.
Ich glaube, dass uns jetzt erst klar wird, worauf wir uns eingelassen haben. Und die Regeln werden jetzt ausgehandelt. Man mag das Gefühl haben, es ist alles schon zu spät. Aber es entwickelt sich jetzt gerade ein Bewusstsein, gerade in Europa dafür, dass man diesen Totalitarismus, diesen Datentotalitarismus nicht möchte. Und dass man auf dem selbstbestimmten Prinzip beharren möchte. Was wir brauchen, ist der Druck aus der Gesellschaft, diesen Forderungen auch Raum zu verschaffen. Denn wenn der nicht kommt, dann steht nichts zwischen uns und chinesischen Verhältnissen.
Der Beitrag von Thomas Krochem zur digitalen Identität und ihrer möglichen Handhabe in der Welt. Von der weiten Welt jetzt in die Schweiz. Wo stehen wir in der Schweiz in Sachen elektronischer Identität? Zum Stand der Dinge in unserem Land begrüße ich jetzt Nationalrätin Sibyl Arslan bei mir im Studio. Sie kennt sich bestens aus mit den aktuellen Diskussionen, den politischen Diskussionen und Prozessen zum Thema. Ebenfalls mit am Tisch sitzt mein Kollege und Autor dieser Sendung Michael Sennhauser. Ihn treibt einerseits sein technisches Interesse an den neuen Möglichkeiten um. Als Filmredaktor aber kennt er sich auch aus mit unseren Fantasien und Ängsten in diesem Zusammenhang von Identitätsklau bis hin zur Totalüberwachung. Jetzt, Sibyl Arslan, E-ID, also elektronische Identität, das ist auch in der Schweiz geplant. Warum und wozu?
Es ist in der Tat so, dass wir uns in einer digitalen Zeitalter in diesem Zeitalter auch damit beschäftigen sollen und müssen, wie wir uns im Internet ausweisen. Wir wissen, dass die Anzahl der Geschäfte, die virtuell abgewickelt werden, immer größer werden. Und auf der anderen Seite ist die Nutzung von staatlichen Dienstleistungen im Internet auch sehr gefragt. Insofern ist und wird eine elektronische Identität ein Grundpfeiler der digitalen Demokratie sein und folglich hat der Bundesrat auch entschieden, dass wir diesen wichtigen Weg auch gehen.
Also eine neue Technologie sozusagen fordert völlig neue Wege eben der Identifikation. Da gibt es ja eigentlich auch schon Vorstufen dazu, Michael Sennhauser. Also es gibt beispielsweise den SwissPass.
Den SwissPass, den kennen wahrscheinlich die meisten, zumindest wer Zug fährt, weil mittlerweile die Abonnemente, das Halbtagsabonnement, aber auch die Generalabonnemente mit dem SwissPass verknüpft werden. Die sind auf dem SwissPass nicht direkt gespeichert, aber der SwissPass selber beweist, dass ich dieses Abonnement habe, vor allem wenn ich das aufs Mobiltelefon speichern möchte in der App. Und es gibt solche Vorstufen von solchen Identitätskarten, die bestimmte Abonnemente tragen in allen möglichen Varianten. Also mit dem SwissPass kann ich zum Beispiel auch Mobility-Autos öffnen, wenn ich die entsprechend registriere. Ich kann an einer Bergbahn mein Abonnement aufladen. Und im Prinzip kennen wir das ja schon lange. Also wenn ich zum Beispiel eine Google-Identität habe, kann ich mich nicht nur bei Google einloggen damit, sondern zum Beispiel auch bei ganz anderen Diensten, das gleiche mit Facebook. Also all diese Identitäten können mir dazu dienen, mich woanders auch wieder auszuweisen. Und damit benutzen wir eigentlich die digitale Identität den ganzen Tag.
Und da gibt es ja auch noch ganz andere Bereiche letztendlich. Also denken wir an das elektronische Patientendossier in Krankenhäusern, wo Daten gespeichert werden und dann besser ausgetauscht werden können. Also es reicht ja weiter, also über das Internet hinaus, Michael Sennhauser.
Also ich glaube, das ist ja wahrscheinlich auch die Anwendung einer direkten Identität, die den Leuten am meisten einleuchten würde, wenn sie denn funktionieren würde. Also wenn ich zum Beispiel im Spital Röntgenaufnahme machen lasse oder wenn ich in einem Tomographen bin und dann werde ich an ein anderes Spital überwiesen, dann möchte ich eigentlich diese Daten mitnehmen können oder ich möchte, dass die an den anderen Arzt oder die andere Ärztin übermittelt werden. Und das funktioniert im Moment ja nur rudimentär. Also mir passiert es zum Beispiel, dass ich bei meiner Augenärztin mein Patientendossier anfordere für das Universitätsspital, wenn ich meine Augen dort untersuchen will. Und dann muss ich das dort abholen, auf Papier. Das sind Kopien, weil die sagen, ich verschicke das nicht übers Internet. Das sind vertrauliche Daten. Ich mache das auch nicht einfach auf einen USB-Stick. Sie müssen das selber und zwar persönlich abholen und selber und persönlich im Universitätsspital abgeben. Da wäre es natürlich schon hilfreich, wenn ich zum Beispiel einfach einen USB-Stick hätte und da sind sämtliche Röntgenaufnahmen und all meine Patientendaten und die Blutgruppe und die letzten 12 Operationen gespeichert, sodass ich jeder Ärztin oder jedem Arzt meine ganze Krankengeschichte wieder in die Hand drücken könnte. Mhm. Vielleicht auch selektiv. Und das funktioniert im Moment noch nicht. Also da fehlen uns nicht nur die technischen, sondern auch die rechtlichen Grundlagen.
Mhm. Vielleicht noch ein Stück weiter in der Klärung, was es alles gibt und vielleicht noch nicht ganz gibt oder noch nicht zur Perfektion ausgereift ist. Also ich selbst habe einen Schweizer Pass mit sogenannten biometrischen Daten drauf. Wie sieht es bei Ihnen aus, Sibylle Arslan? Also diese biometrischen Daten, was ist eigentlich erfasst?
Ja, das sind die wichtigsten Informationen über mich eigentlich darauf erfasst und es ist auch mit einem in Form eines Chips auch so hinterlegt auf meinen biometrischen Pass. Das haben wir auch bei einer Volksabstimmung entschieden, dass wir dieses System wechseln. Und dort kann dann wirklich auch bei der Behörde am Zoll zum Beispiel dieser Pass eingelesen werden und dann kann man wichtige Informationen zusammentragen. Und diese Funktion könnte man theoretisch bei einer eID auch machen. Und deshalb spricht man ja auch von einem elektronischen Pass, von einem digitalen Pass.
Aber jetzt gespeichert bei diesen biometrischen Daten, da ist ja jetzt nicht einfach alles über mich. Also wenn ich jetzt mit diesem Pass an den Zoll gehe, Michael Sennhauser, dann sehen die jetzt nicht, ob ich vorbestraft bin oder
Nein.
nicht.
Also ganz konkret, der jetzige Pass, der Schweizer Pass, den gibt es seit 2010. Das war eine Volksabstimmung, die entschieden hat, man macht nur noch den sogenannten biometrischen Pass. Vorher war das wahlweise möglich, einen mit oder ohne Chip zu haben. Die Vereinigten Staaten von Amerika haben zum Beispiel klargemacht, ich brauche ein Visum, wenn ich nicht mit einem biometrischen Pass komme. Das war 2005 noch so. Dann haben sich viele Leute, die in die USA reisten, dann eben für den biometrischen Pass entschieden, weil das das Reisen erleichtert hat. Aber auf dem bestehenden biometrischen Pass, da sind nur meine Fingerabdrücke gespeichert plus eine elektronische Version meiner Foto, also die gleichen Daten, die im Pass drin sind, eigentlich plus die Fingerabdrücke. Das genügt, um mich mehr oder weniger zweifelsfrei zu identifizieren. Aber ob ich vorbestraft bin oder von Interpol zur Fahndung ausgeschrieben, das muss der Zöllner oder die Zöllnerin dann in der Datenbank abfragen, indem er meine Daten eingibt und schaut, ob es einen Alarm gibt dazu. Also diese Verknüpfung von Datenbank und Identität, das ist einer der ganz wichtigen Punkte bei der EID. Einerseits weise ich mich aus als ich, andererseits kann aber jemand, der weiß, ich bin ich, dann die entsprechenden Daten abrufen, wenn er die Erlaubnis dazu hat. Mhm. Und da ist dann eine der zentralen Fragen, wie viele solche Datenbanken gibt es und wer darf die abrufen?
Mhm, genau, und das ist ja der springende Punkt. Sibylle Arslan, also letztes Jahr wurde die Einführung der EID im Parlament beschlossen. Dagegen wurde dann aber auch sogleich das Referendum ergriffen und auch letzte Woche gut geheißen. Jetzt, wogegen richtet sich denn dieses Referendum konkret? Was sind da die Befürchtungen?
Ja, wie das Herr Sennhauser gerade auch ausgeführt hat, ist so, dass wir ein historisches Systemwechsel auch vornehmen. Und bei diesem Systemwechsel geht es darum, dass wir auch wichtige Daten von uns weitergeben und auch uns auch im Internet so identifizieren lassen können. Und es ist wichtig, dass wir sagen, dass bei dieser grundlegenden Richtungänderung auch die Strukturen richtig funktionieren müssten und dass der Staat als einer der wichtigsten Aufgaben nimmt, eben dieses staatliche Gebiet und Volksrechte wahrzunehmen, auch die staatlichen, bei diesen staatlichen Gewaltaufgaben eben auch diese Identitäten weitergibt und diese auch schützt, sofern es geht. Und wenn wir jetzt hier auch private Unternehmen damit einbeziehen und sagen, dass die private Unternehmen hier, wie zum Beispiel UBS oder Credit Suisse oder Poststellen, Versicherungen, uns eben diese elektronische Identitätskarte geben können, indem dass wir unser Einverständnis geben, dass sie die Daten von der kantonalen Behörde einholen können, ist das eigentlich ein Widerspruch zu einem hoheitlichen Akt für diese Aufgabe, für das der Staat eigentlich auch zuständig wäre. Und deshalb haben wir gesagt, dass wir dieses Gesetz so nicht akzeptieren können von Anfang an. Und später waren wir aber in der Lage zu sagen, dass wir einen Kompromiss akzeptieren, wenn eben diese Wahlmöglichkeit für die Bürger und Bürgerinnen überhaupt besteht. Gerade weil eben auch wichtig ist, dass man hier auch die Haftungsbestimmungen auch regeln kann, dass die Sicherheit gewährleistet ist, dass ich viel mehr den Schutz genieße oder auch darauf vertraue, dass der Staat mit meinen Daten wirklich auch vorsichtig umgeht. Es geht um die Datensparsamkeit. Was ist überhaupt wirklich nötig, dass ich diese Daten weitergebe? Und schließlich war es für uns auch wichtig, dass wir sagen, es muss auch in der Bevölkerung eine Bildung oder eine Aufklärung stattfinden. Wir diskutieren über etwas und die Menschen müssen das brauchen, aber sie wissen gar nicht, um was es genau geht. Und deshalb war das Referendum relativ wichtig.
Ja, man kann es vielleicht an einem Beispiel zeigen, weil es in der Schweiz Unternehmen gibt, die schon lange Interesse haben daran, dass es eine elektronische Identifizierbarkeit der Kunden gibt es die sogenannte Swiss-ID, die von Privaten herausgegeben wurde, ähnlich wie der Swiss-Pass. Das heißt, ich kann mich immer noch dort anmelden, ich muss mich ausweisen, dann bekomme ich so eine ID von denen zugeteilt und kann mich dann bestimmten Geschäften gegenüber wieder damit ausweisen. Also statt dass ich mein Google-Login benutze, um irgendwo reinzukommen, kann ich mich mit der Swiss-ID ausweisen. Das kann ich bei diversen Geschäften, die dort mitmachen, online in der Schweiz, aber lange nicht bei allen. Und diese Swiss-ID hat einfach nicht funktioniert. Also die hat sich nie durchgesetzt, weil die Leute offenbar zu Recht meiner Meinung nach das Gefühl haben, warum soll ich bei einer privaten Organisation eine Identitätskarte kaufen, die ich dann nur bei anderen privaten Organisationen brauchen kann, aber nur bei denen, die dabei mitmachen und die anderen, die sagen, ich traue dem nicht. Jeder kann sich seine Identität kaufen, auch wenn das nachgewiesen wird. Ich kann mir auch jederzeit eine Google-Identität anlegen. Das heißt noch gar nicht, dass es mich wirklich gibt und dass ich kein Betrüger bin. Also ich glaube, das Wichtigste ist, wie Sibylle Aslan sagt, das Vertrauen. Die Leute müssen sicher wissen, wenn ich so eine Identitätskarte, so einen Identitätschip oder Speicherstick oder was auch immer habe, ist das von einer Stelle ausgegeben, die sicherstellt, dass nur ich das bekomme und dass die Daten auch überprüft sind und dass sie stimmen.
Jetzt ist es ja so, eigentlich, also das Stichwort Vertrauen, das ist ein wichtiges Wort in diesem Zusammenhang, Sibylle Aslan. Jetzt ist es aber so, dass durchaus eine EID-Kommission auch eingesetzt wurde, um Ängste aufzunehmen. Aber das reicht Ihnen, die das Referendum mitergriffen haben, eigentlich nicht, was dort in dieser Kommission beraten wurde. Wurde da zu wenig drauf geachtet, eben was für Ängste wirklich umher sind?
Der Weg von Anfang an ist nicht der Weg gewesen, den wir uns gewünscht hätten. Und zwar denken wir, dass der Staat eben bei einem Systemwechsel, bei einer so wichtigen Aufgabe, staatliche Aufgabe, selber das Ganze in der Hand haben müsste, wobei der Staat immer noch involviert ist, müssen wir sagen, indem das FEDPOL eben die Informationen an diese Unternehmen weitergibt. Das heißt, es wird ein privater Unternehmen, diese IDPs, dazwischen geschalten und die holen dann diese Informationen und wir geben die Einwilligung. Seitens des Staates werden die Bestätigung kommen und dann verwalten sie diese Daten. Und wir denken, dass der Staat hätte das von Anfang an selber machen können. Und wenn ich auch mein Pass verlängern möchte, könnte ich dort genau gleich auch sagen, ich möchte gerade auch ein E-ID haben und das müsste möglich sein. Wenn jetzt eben auch als Trost diese EIDCOM eingesetzt wird, welches auch als Berufungsinstanz gedacht ist, finde ich das nicht mehr als legitim in einem demokratischen Staat, dass wir sagen, wer schaut da drauf? Für mich ein bisschen schade, dass es von Anfang an eigentlich bei der Ausarbeitung dieser Vorlage nicht von Anfang an drin war. Und es ist ein kleiner Trost, aber das sichert immer noch nicht auch genau ab, ob die Daten wirklich auch gelöscht werden, abgesichert sind, wie sie verwendet werden, in welchem System, welche Infrastruktur dort genutzt wird. Das muss trotzdem genau beobachtet werden.
Also das ist wirklich eben ein ganz heikler Punkt, den Sie hier ansprechen, den Sie verorten, eben in diesem Zusammengehen quasi von privaten Anbietern und staatlichem und dem Staat letztlich. Und dass da die Kontrolle dann nicht wirklich um jeden Preis gewährleistet ist. Ein anderes Problem, mit dem wir konfrontiert sind, ist ja die Verknüpfung von Daten. Also Patientendaten können plötzlich verknüpft werden mit Kreditkarten, Vorstrafenregister könnte irgendwo auch noch mit einfließen. Das hätte dann eine Konsequenz darauf, wenn man, ob man eine Hypothek aufnehmen könnte oder auch bei der Wohnungssuche werden plötzlich Informationen wichtig, die irgendwo plötzlich an einer zentralen Stelle abrufbar sind. Diese Verknüpfungen, ist das etwas, was man genügend im Blick hat seitens des Staates, der sich jetzt eben einsetzt für diese E-ID und was alles damit verbunden ist?
Wenn Sie mich als Politikerin fragen, dann muss ich leider negieren. In der Tat ist es nicht so, dass eben dieser absolute Schutz gewährleistet ist. Und wir sind noch in Kinderschuhen in der Schweiz bezüglich dieser Entwicklungen. Und wir haben es vorher von Herrn Sernhauser gehört, dass es ja sehr viele parallele auch AnbieterInnen gibt. Und es ist nicht auszuschließen, dass es auch internationale Anbieter hier bei dieser Ausschreibung mitwirken könnten in Zukunft. Es ist alles offen gelassen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass das Recht auf Vergessen vielleicht nicht im digitalen Zeitalter so nicht gewährleistet werden könnte. Das heißt, wenn jemand vorbestraft ist und das Ganze eigentlich auch erledigt ist und man diesen Schuld auch abgesessen ist, dass es immer noch irgendwo registriert ist, der Schutz der Daten, die weitergegeben werden, wird nicht mehr so möglich sein. Und zwar, weil die Möglichkeit der Zugriffe viel breiter ist. Es ist zentral vielleicht bei einem Anbieter deponiert und es müsste dezentraler sein. Das heißt, meine Daten müssen bei mir liegen, in der Nähe von mir und ich müsste diese Macht haben, darüber zu befinden. Und ich denke, wir könnten hier bei den eben Versicherungen, Wohnungssuche hier Tür und Tor öffnen, wenn wir das nicht genau kontrollieren. Aber trotzdem muss man sagen, dass es nicht vorgesehen ist jetzt in diesem aktuellen Gesetz, sondern eben so wie die Schiene, die wir fahren, wahrscheinlich auch möglich ist, das auch einzubeziehen.
Also wichtig ist dabei eben, dass der Herausgeber der EID eben an der Schnittstelle sitzt und damit auch Dinge verknüpfen kann, die vielleicht sogar in verschiedenen Datenbanken liegen. Also die SBB mit dem Swisspass hat zum Beispiel alle meine Bewegungsdaten, die wissen, wo ich durchreise. Und mir garantiert ja niemand, dass sie das nicht dem Skilift in Arosa auch weitergeben, wenn ich den auch auf den Swisspass lade. Das heißt, diese privaten Unternehmen können diese Daten austauschen. Das müsste man gesetzlich regeln können, aber ich habe keine Garantie. Und das zweite Problem, das Sibyl Aslan angesprochen hat, wenn Informationen gespeichert sind, dann kann man die in der Regel schon theoretisch löschen. Das heißt, man schreibt dann einfach dazu, die sind gelöscht. In Wirklichkeit sind sie nie weg. Digitale Daten verschwinden nicht. Wir haben das Beispiel der Blockchain gehört in dem langen Beitrag. Eine Blockchain zeichnet sich ja gerade dadurch aus, dass alles, was je notiert wurde, da drin eben drin bleibt. Deswegen ist sie fälschungssicher. Und wenn ich nun eine Vorstrafe als gelöscht bezeichne, dann kann trotzdem jeder Vermieter noch unter Umständen sehen, dass ich mal vorbestraft war, auch wenn das längstens verjährt ist und eigentlich theoretisch gelöscht. Also diese Kontrolle kann man einfach nicht an private Institutionen weitergeben. Der Meinung bin ich auch.
Und es ist die Schwierigkeit in Ergänzung zu dem, was Sie sagen, so, dass wir in der Schweiz einen eigenen Weg fahren. Das heißt, es ist auch nicht international eigentlich auch abgestützt. Das heißt, es ist eine Regelung, die wir in der Schweiz so handhaben werden. Und welchen Weg, dass wir auch wählen, ob eben dieser ob wir eben diese Daten im Blockchain-System benutzen oder nicht, ist auch nicht klar definiert. Und man hat versucht, wenigstens nach 6 Monaten diese Daten zu löschen. Das ist auch richtig so. Es müsste eigentlich überhaupt nicht möglich sein, Daten anzusammeln. Aber ob dieser Weg weiterhin existiert, ist eben auch sehr schwierig. Und deshalb ist das Ganze, glaube ich, auch mit diesem Vorsicht zu genießen, dass wir sagen, wo wollen wir unsere Daten und von wem verwaltet haben.
Also höre ich ein Stück weit auch daraus raus, Vorwurf, dass da etwas mit allzu heißer Nadel gestrickt wird, möglicherweise ohne alle Eventualitäten mit einzuschließen in seinen Entscheidungsprozess.
Ich glaube, es hat sehr viel Anlauf gebraucht, bis wir überhaupt dieses Gesetz beraten konnten. Und jetzt versucht man natürlich mit Druck auch dieses Gesetz durchzubringen. Und wir denken, dass auch der Staat eben diese Internetnutzung und im digitalen Zeitalter eben diese Möglichkeiten auch schaffen muss, dass wir hier mithalten können. Und es ist aber auch so, dass wir das Gefühl haben, dass dieses Gesetz so in dieser Form nicht gerade für die Bürger und Bürgerinnen geeignet ist. Wir hätten heute schon eben verschiedene Möglichkeiten, die wir ausbauen könnten. Man hätte von Anfang an gar nicht nur mit der Privatwirtschaft am Tisch für sie ein Gesetz ausarbeiten dürfen. Es ist gut und es ist wichtig, aber wenigstens eine Wahlmöglichkeit, dass die Bürger und Bürgerinnen sagen könnten, ich möchte eben nur eine staatliche Variante haben. Und das alles ist in Kombination nicht gerade sehr vertrauenswürdig, glaube ich, für die Bürger und Bürgerinnen und für unsere Daten in einem neuen Zeitalter.
Lassen Sie uns vielleicht zum Schluss noch kurz eben auf die Bürgerinnen und Bürger zu sprechen kommen. Was ist quasi in deren Möglichkeit heutzutage eben mit diesen Daten? Es wurde mehrfach angesprochen, Daten lassen sich nur scheinbar löschen. Was heißt das denn konkret, Michael Sennhauser? Soll man doch in dem Moment, solange die Dinge nicht geregelt sind in diesem Bereich, eher wirklich versuchen, möglichst wenig Daten elektronisch zu erfassen oder eben vielleicht sogar versuchen, das zu verhindern, gar keine Daten zu geben, wenn man sie eben nicht löschen kann?
Rein theoretisch schon. Also in der Praxis ist es unglaublich schwierig. Die meisten Dienste, die ich online nutze oder auf dem Mobiltelefon, wollen Daten von mir. Das ist die Währung. Damit bezahle ich diese Dienste und die verknüpfen diese Daten auch. Und wenn ich zum Beispiel unbelästigt reisen oder fliegen möchte, wenn ich mich ausweisen möchte als Vielflieger und nicht in jeder Zollkontrolle wirklich stundenlang anstehen möchte, dann muss ich mich eben als vertrauenswürdiger Vielflieger ausweisen. Dann lasse ich mich vielleicht auf so eine private Identitätskarte ein, die sagt, doch, wir kennen den Mann, der ist vertrauenswürdig, gebe dort auch wieder Daten her. Also im Alltag müssen wir uns zwischen Bequemlichkeit und Vertrauensseligkeit entscheiden. Beides geht nicht wirklich und viele von uns wissen gar nicht, wie viele Daten wir tatsächlich hergeben von uns die ganze Zeit. Wir werden ja immer wieder darauf aufmerksam gemacht, aber die Bequemlichkeit siegt in der Regel, auch bei mir.
Was ist Ihre Meinung, Sibyl Aslan? Eher hergeben die Daten oder eher wirklich zurückhalten sein?
Ich überlege es mir wirklich sehr oft und versuche es nicht zu machen, die Daten wirklich auch fest zurückzubehalten. Aber in der Tat, wenn zum Beispiel wirklich die Anfragen 10-mal aufpoppen, und ich bin dann im Stress und möchte vorwärts machen, dann klickt man sofort auf einen Knopf und sagt, okay, gut, man kann irgendwie diese Kombination dann von einer anderen Seite vielleicht zusammenziehen. Und ich denke, das ist dann eben auch das Gefährliche, dass wir, sobald wir diese Daten freigegeben haben, nie wieder über sie verfügen können. Und sie sind heutzutage Rohstoff wert. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir hier auch vorsichtig sein müssen.
Wie umgehen mit der sogenannten EID, der elektronischen Identität? Dass sie kommt, ist unbestritten, die Frage aber nach dem Wie, die wird uns noch eine ganze Weile umtreiben. Bei mir zu Gast war Nationalrätin Sibyl Aslan und der Autor dieser Sendung Michael Sennhauser. Technik Raphael Wild-Zehnder, mein Name Bernhard Senn. Morgen Dienstag ist es wieder Zeit für das Sachbuch-Trio hier in Kontext. Wir stellen erstens ein Buch zum Thema Machtmissbrauch vor, dann ein zweites, mit dem wir uns der Frage stellen, weshalb Arbeitslose so ein schlechtes Ansehen haben und was sich dagegen tun lässt. Und wir nehmen drittens die Schweiz als Ganzes in den Blick. Ein neues Buch lässt uns nämlich nachholen, was wir damals im Geografieunterricht möglicherweise verpasst haben. Das Sachbuch-Trio gibt es, wie gesagt, morgen um 9 und um 18 Uhr oder aber heute Abend schon online unter srf.ch/kultur.
SRF 2 Kultur. Kontext. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch/kultur.